Bevor ich anfange zu sprechen, lade ich euch ein, dass ihr euch mal erinnert an einen Moment, in dem ihr die Nähe Gottes sehr intensiv gespürt habt. Ein Moment in eurem Leben, wo ihr gewusst habt, Gott ist da. Erinnert euch an einen Moment, in dem ihr die Nähe Gottes intensiv gespürt habt. Und wenn es euch recht ist, dann bete ich jetzt, dass Jesus diese Erfahrung, die ihr da mit ihm gemacht habt, zu einer frischen Erfahrung für jetzt, heute, in diesem Moment macht, dass ihr das noch einmal erlebt, diese Nähe. Jesus, wir beten, dass du diese Erfahrung, die wir da mit dir gemacht haben, dass du uns heute und jetzt noch einmal so begegnest, dass wir das wieder spüren, was wir damals gespürt haben. Was schätzt du besonders an dieser Nähe? Was schätzt du besonders daran, wie Jesus dir begegnet? Und wer möchte, kann einfach ein Wort laut sagen, was er besonders schätzt. Macht keinen ganzen Satz, sondern einfach nur ein Wort, Liebe oder Trost. Einfach laut, sodass die anderen es hören. Was schätzt du besonders an der Nähe Jesu? Wie kostbar ist diese Nähe Gottes? Was für ein Schatz. Paulus schreibt im Epheserbrief in Kapitel 3, also eigentlich schreibt er da ein Gebet auf und er schreibt: Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Diese Erfahrung der Nähe Gottes, diese Begegnung mit seiner Liebe, so schreibt Paulus, soll das Fundament unseres Glaubens sein. Wir sollen eingewurzelt sein in diese Liebe. Aber wenn es euch so geht wie mir, dann muss ich sagen, also die Erfahrung dieser Nähe ist doch eher so ein etwas selteneres Highlight in meinem Leben. Es ist nicht das allgegenwärtige Fundament. Und wenn ich so diesen Paulus lese, das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, mit dem Reichtum des Lebens erfüllt sein, vielleicht hat der ein oder andere von euch dabei auch so leise ambivalente Gefühle. Ja, ich weiß mit dem Kopf von der Liebe Christi, keine Frage. Steht ja in der Bibel rauf und runter, lese ich immer wieder. Aber mein Herz ist doch manchmal gleichgültig oder genervt oder zweifelnd. Wie ist es dann damit, in der Liebe Christi fest verwurzelt zu sein? Also manchmal spüre ich die nicht, diese Liebe. Und ich empfinde nicht, so wie Paulus das eigentlich betet, den ganzen Reichtum des Lebens Gottes, sondern manchmal empfinde ich da Mangel, manchmal empfinde ich da Einsamkeit oder Traurigkeit oder Hunger nach Liebe, Hunger nach Leben. Kürzlich hat mich in der Seelsorge eine Frau gefragt, ja, aber darf ich denn die Nähe Gottes spüren? Ist das möglich? Habe ich denn ein Recht auf Lebensfreude? Genügt es nicht, wenn mein Leben so ganz okay läuft und ich von der Liebe Gottes weiß? Und wenn ich das so erlebe, dass mein Herz nicht wirklich so begeistert ist, wie mein Kopf eigentlich meint, dass es sein sollte, dann haben wir so unsere Strategien, was wir als Christen dann machen. Dann bekennen wir die Nähe Gottes, dann proklamieren wir seine Liebe, dann fordern wir mit unserem Willen unser Herz auf, zu glauben. Dann lernen wir Bibelverse auswendig und hängen wir die uns an den Spiegel. Und es ist alles eine ganz prima Idee, wenn unser Problem ein intellektuelles ist. Unser Intellekt lernt durch Erklärungen und durch Belehrungen und durch Wiederholungen neue Konzepte. So lernt unser Kopf. Aber dieses mich selber belehren oder proklamieren, das nützt nichts, wenn unser Problem tiefer sitzt. Wenn es in den Emotionen sitzt, in den Erfahrungen, in den inneren Haltungen. Erfahrungen, so definieren das die Psychologen, sind Sinneseindrücke, die sich mit Emotionen verkoppelt haben und die so zu inneren Haltungen geworden sind. Und weder meine Sinneseindrücke noch meine Emotionen kann ich durch Belehrung beeinflussen. Auch nicht durch Proklamieren, auch nicht durch Vorlesen. Haltungen verändern sich nur, indem ich neue Erfahrungen mache und neue Emotionen spüre. Und solches Lernen der inneren Haltungen durch neue Erfahrungen und neue Emotionen geschieht dann am besten, wenn ich in einer engen Beziehung stehe und Liebe erlebe. Das heißt, das Proklamieren und das Bibelzitieren, das hilft mir dann, wenn ich es in einer emotional erlebbaren Beziehung zu Jesus tue. Wenn ich seine Liebe spüre, dann kann ich durch das Proklamieren von Bibelversen das in mir bekräftigen. Aber wenn ich das in inneren Distanz tue, wenn mein Herz dabei unbeteiligt ist, dann kann ich so viel proklamieren und Bibelstellen vorlesen, wie ich will. Es wird mich nicht wesentlich beeinflussen. Und was, wenn nun gerade das mein Problem ist, dass ich diese Beziehung nicht erlebe, dass ich die Liebe Jesu nicht spüre? Eigentlich soll es doch kein Problem sein. Paulus schreibt es so einfach: Der Heilige Geist, der in uns lebt, und die Liebe und die Fülle des Lebens ist schon da. Und warum geht es uns dann anders? Wir wissen doch aus der Bibel von der Liebe Gottes, aber da bleibt trotzdem immer noch die Frage nach unserem Mangel, unserer Not und unserer Verletztheit. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch in manchen Momenten, in denen er es gewagt hat, ganz ehrlich zu werden, sich auch mal gefragt, wie kann ich denn glauben, wenn die Frage offen ist, warum Gott das Leid in meinem Leben zulässt. Und auf diese Frage nach dem Leid gibt es auf dieser Erde keine konzeptionelle Antwort. Nichts, was unseren Verstand befriedigen würde. Warum durfte das geschehen? Gott, wo bist du? Oder wo warst du damals? Unser Verstand wird auf dieser Erde keine Antwort bekommen. Aber es gibt eine existenzielle Antwort. Und die hat der Hiob erlebt, als er in seinem ganzen Elend schließlich Gott vorgeworfen hat, dass er ungerecht ist. Und dann ist etwas geschehen, von dem der Hiob ganz wenig sagt, aber er sagt, ich hatte bisher von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Beim Hiob ist genau das geschehen. Das, was er von Gott wusste, war bisher nur etwas Intellektuelles gewesen, ein Wissen im Kopf. Etwas, was er gehört hat, was er gelernt hat, was er vielleicht in den Heiligen Schriften gelesen hat. Und es hat ihm nichts genützt in seiner Not. Und dann sagt er aber, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Die Augen des Herzens haben Gott gesehen. Er hat eine Begegnung gehabt mit Gott. Nicht mit einem schriftlichen Gott, der alle Erklärungen seiner Liebe in Druckform hinterlassen hat, sondern er hat eine Begegnung gehabt mit einem lebendigen Gott, der, von dem Paulus schreibt, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. Hiob hat eine Begegnung gehabt mit dem Gott, der in uns lebt und von dessen Realität die Bibel Zeugnis gibt. Aber das schriftliche Zeugnis kann für mich die Begegnung mit dem realen Gott nie ersetzen. Vertiefen wir es noch einmal, das unterschiedliche Lernen der unterschiedlichen Anteile unseres inneren Menschen. Mein Kopf lernt anders als mein Herz. Wissen verändert die Konzepte in meinem Kopf. Mein Kopf lernt durch Erklärungen, mein Kopf lernt durch das, was verkündigt wird über die Bibel. Mein Kopf weiß die Liebe Gottes, mein Kopf kann die Liebe verstehen und die Liebe erzählen und die Liebe beschreiben. Und von der Bibel her erklären, aber all das heißt noch nicht, dass ich die Liebe Gottes spüre, dass sie mein Leben prägt. Wissen allein verändert noch nicht mein Erleben und mein Verhalten oder höchstens ansatzweise. Wissen ist nicht in der Lage, das zu tun, wovon Paulus im Epheserbrief schreibt, völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Wissen kann das nicht. Mein Herz lernt anders. Mein Herz lernt nicht durch Erklärungen, sondern durch Erfahrungen. Ich habe es schon gesagt. Mein Herz lernt durch das, was ich erlebe. Mein Herz lernt durch das, was einen emotionalen Eindruck in meinem Herzen hinterlässt. Mein Herz lernt durch das, was ich tatsächlich im Laufe meines Lebens erfahre. Und aus diesen Erfahrungen formen sich in mir innere Bilder. Und aufgrund dieser inneren Bilder bewerte ich alles, was ich in Zukunft erlebe. Ich denke, habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, ihr kommt in irgendein Heim, vielleicht besucht ihr die Oma im Altenheim und merkt plötzlich dieser Geruch. Oh, das ist wie damals in meiner Schule. Und ihr kriegt wieder die Schweißausbrüche, die ihr als Schüler hattet, obwohl ihr jetzt erwachsen seid und die Oma besucht. Oder ihr kommt in ein Krankenhaus und riecht diesen Geruch und erinnert euch, oh, damals, als ich so schwer krank war. Und die Panik kommt wieder. Weil sich innere Bilder in euch geformt haben und anhand dieser inneren Bilder bewertet euer Herz das, was ihr heute erlebt. Und der Kopf weiß, das ist nicht meine Schule, das ist das Altenheim der Oma. Und das Herz fühlt die gleiche Beklemmung wieder. Besonders prägend für unsere inneren Bilder sind die Erfahrungen der Kindheit. Die guten Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo wir geborgen waren, getragen waren, Hilfe erlebt haben, Annahme erlebt haben. Wer das erlebt hat, wer das als ein inneres oder als innere Bilder mit sich trägt, der hat einen Halt für das ganze Leben, auch in schweren Zeiten, wird ihm dessen inneren Halt geben. Aber viele von uns haben nicht solche positiven inneren Bilder entwickeln können, sondern sie haben eher schwere Erfahrungen gemacht. Vielleicht hat sich in dir ein inneres Bild entwickelt, ich bin doch allein. Oder ein inneres Bild, was ich nicht erkämpfe, das bekomme ich nicht. Oder ein inneres Bild, wenn ich nicht für mich sorge, jemand anders macht es nicht. Und das innere Bild, Gott, wo warst du damals? Ich habe dich nicht gespürt. Und diese inneren Bilder leiten unser Erleben heute. Sie definieren heute für mich, wer ich bin, was ich kann, wer die anderen sind. Und sie definieren auch das Bild unseres Herzens von Gott. Und dieses Bild, das unser Herz von Gott hat, ist oft ein ganz anderes Bild als das, das unser Kopf von Gott hat. Kopfwissen erreicht die inneren Bilder nicht. Und tatsächlich hat mein Herz gute Gründe, so zu fühlen, wie es fühlt. Denn was ich da fühle, das habe ich tatsächlich erlebt zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, vielleicht in der Kindheit. Das, was ich da fühle, das ist nicht eingebildet, das ist nicht unwichtig, das ist nicht Schnee von gestern, sondern das sind tatsächlich Spuren, die in meinen Gefühlen eingegraben sind. Das ist real. Und es hilft nicht, wenn unser Kopf unser Herz belehren möchte und sagen, das stimmt doch nicht. Gott ist doch anders. Nochmal, unser Kopf lernt durch Erklärungen, aber unser Herz lernt nur durch Erfahrungen. Und deswegen kann unser Kopf unser Herz nicht belehren. Unser Herz bleibt dabei und sagt, das stimmt nicht. Das, was du Kopf sagst, ich habe es anders erlebt. Und in dem Fall dann sind Proklamationen nicht hilfreich, wenn mein Herz sagt, so war es nicht. Proklamationen machen im besten Fall mein Herz dann mundtot. Dann gibt es Dinge, die darf ich nicht denken oder Dinge, die darf ich nicht fühlen, vor allem nicht als guter Christ, da darf ich diesen Zweifel doch nicht fühlen. Oder ich schließe daraus, mein Fühlen ist unwichtig, es geht eigentlich nur um das, was ich weiß und was ich will. Mein Herz, das kann ich beiseite schieben. Oder wenn ich es dann fromm definiere, dann sage ich, das ist der alte Mensch, der ist abgetan. Oder es ist Unglaube, das ist Sünde, die muss ich hinter mir lassen. Und die Folge ist eine Spaltung zwischen Kopf und Herz, die ich immer noch mehr verstärke, je mehr ich mein Herz und sein Reden und seinen Zweifel beiseite schieben möchte. Und dann leide ich selber daran, dass ich oft nicht das erlebe, was ich glaube. Und dann versuche ich das zu verdrängen und zu verleugnen, dass ich das keineswegs immer erlebe. Und dann höre ich meine eigenen frommen Worte. Jesus ist immer da und ich habe das Gefühl, irgendwie sie klingen doch hohl. Oder dann bemühe ich mich vielleicht um einen religiösen Lebensstil, damit ich selber nicht merke, und die anderen auch nicht merke, dass da ein Schmerz und eine Zerbrochenheit in mir ist, die ich nicht wahrhaben möchte. Diese kleine Übung ganz am Anfang, die wir gemacht haben, als ich gefragt habe, erinnert euch an einen Moment der Nähe Gottes, wo ihr seine Nähe gespürt habt. Und dann habe ich gebetet, dass das zu einer frischen Erfahrung für heute wird und habe euch gefragt, was schätzt ihr besonders an dieser spürbaren Nähe Gottes. Das, was du da gespürt hast, das, was du da gesagt hast, sagen wir mal so, war das Wissen des Kopfes? eine Erkenntnis, die der bewusste Teil deiner Persönlichkeit hat, weil es in der Bibel steht und wahr ist? Oder war das tatsächlich eine Erfahrung deines Herzens? Wenn es eine Erfahrung deines Herzens war, weiß das dein Herz auch noch in einer Erfahrung der Not? Gilt es dann auch noch? Oder ist da vielleicht ein leiser Widerstand dahinter, der sagt, das ist nicht wahr, nicht wirklich wahr? Und so erleben wir in Situationen, in denen Jesus uns nahe kommen will, manchmal einen inneren Widerstand im Herzen. Jesus, komm mir nahe, beten wir mit unserem Willen und unserem Kopf und irgendwas in unserem Herzen sagt, aber ob er mich wirklich berührt, mich, die anderen schon, sicher aber ich? Was, wenn ich wieder enttäuscht werde, ich sehne mich so danach, seine Liebe zu spüren? Oder ganz ehrlich, da ist keiner, ich bin doch allein. Und wenn da einer wäre, dann könnte man dem nicht trauen, denn Nähe ist gefährlich. Oder wenn ich vielleicht für einen Moment mal die Liebe spüren würde, dann würde das aber sicher nicht anhalten, es wäre gleich wieder weg. Komm, die Enttäuschung erspare ich mir. Lasse ich ihn lieber gar nicht nahe kommen. Das, was da so spricht, das ist ein innerer Anteil in unserem Herzen. Und dessen Aufgabe ist es, uns vor weiterem Schmerz zu bewahren. Und diese innere Stimme, dieser innere Anteil, der hat eine Strategie gelernt, uns vor weiterem Schmerz zu bewahren. Und er hat sie gelernt zu einem Zeitpunkt, wo unser Herz in dieser gefallenen Welt das Gefühl hatte, tatsächlich ganz allein zu sein in der Not. In der Regel haben wir diese Strategien in der Kindheit gelernt, in notvollen Erfahrungen, als wir das Gefühl hatten, wir sind tatsächlich alleine. Und da hat ein Anteil unseres Herzens eine Schutzstrategie gelernt, um uns dagegen zu wappnen, weiter solche schmerzhaften Erfahrungen zu machen. Und erst mit zunehmender innerer Heilung und zunehmender Reife im Glauben lernen wir, auch in der Not mit Jesus in Beziehung zu bleiben. Damals konnten wir das nicht. In der Not haben wir empfunden, wir sind getrennt von Gott, vom Leben, von der Liebe. Und damals konnten wir nicht in der Beziehung mit Jesus bleiben und deswegen haben wir uns abgeschottet, innerlich. Haben den Schmerz in unserem Herzen tief vergraben, damit er nicht mehr ins Bewusstsein dringt. Und vielleicht verharmlosen wir dann oder rationalisieren dann, ja, war nicht so schön in meiner Kindheit, aber also so schlimm war es auch nicht und andere haben noch Schlimmeres erlebt. Oder wir zeigen in jeder Situation ein fröhliches Gesicht und dann streichen wir das auch noch fromm an. Ja, das habe ich alles an Jesus abgegeben, ist alles vergeben. Wir schützen uns dagegen, dass diese Schmerzen aus der Erinnerung bewusst werden und wir schützen uns dagegen, dass von außen uns neue Schmerzen zugefügt werden. Und dann sind wir skeptisch gegenüber Menschen und gegenüber Gott und misstrauisch, lassen uns auf nichts ein, damit wir nicht wieder verletzt werden. Und diese Schutzstrategien sind Haltungen, die aufgrund von Erlebnissen in uns entstanden sind. Und diese Haltungen, diese Schutzstrategien sind für die guten Argumente unseres Kopfes nicht zugänglich. Für unser ganzes Bibelwissen sind diese Schutzstrategien nicht zugänglich. Und oft sind sie uns ziemlich unbewusst. Manchmal entdecken wir Muster in unserem Leben, aber oft merken wir nur, es ist irgendwie, wir beten, Jesus, komm mir nahe und es funktioniert nicht. Wir merken gar nicht, dass wir selber ihn auf Abstand halten, mithilfe dieser Schutzstrategien, die wir erlernt haben. Ich lade euch wieder zu einer kleinen Übung ein. Wenn du es wagst, dann horch mal nach innen, spür mal nach innen. Spürst du da so einen Widerstand, der sich manchmal meldet? Hörst du den was sagen? Heute darf dieser Widerstand sich melden. Heute wird er nicht verurteilt als Unglaube oder Zweifel oder irgendwas. Heute darf er sagen, was er sagen möchte. Sind das so Gedanken manchmal, die du eigentlich am liebsten sogar vor dir verheimlichen möchtest, erst recht vor anderen? Ein uneingestandenes Misstrauen gegen Gott? Vielleicht ein Zorn auf Gott? Vielleicht eine verzweifelte Enttäuschung? Die Strategie, mit der du den Schmerz wegschiebst, damit er nicht in dein Bewusstsein kommt? Wenn du es wagst, hör mal hin und spür mal hin und nimm das wahr. Gibt es vielleicht ein inneres Bild für diesen Widerstand? Für manche ist es wie eine Mauer, für andere ist es wie so ein grimmiger Türwächter, der die Tür zu ihrem Herzen bewacht. Für andere ist es einfach ein Gefühl, Angst, Misstrauen. Wenn du möchtest, kannst du auch Jesus bitten, dass er dir ein inneres Bild gibt für diesen Widerstand. Dieser innere Widerstand ist ein Teil unseres Herzens. Er ist tatsächlich ein Teil unserer Person. Und deswegen können wir ihn auch sozusagen personifizieren, dann wird es uns klarer, dass er ein Teil unserer Person ist. Wir können ihn mal Wächter nennen. Es ist der Wächter unseres Herzens. Dann können wir leichter in Kontakt treten mit ihm, wenn wir ihm einen Namen geben oder dieser Mauer einen Namen geben. Und wenn du es möchtest und es erlaubst, dann möchte Jesus jetzt mal zu deinem Wächter sprechen. Und das, was ich euch jetzt von Jesus her sagen möchte, hört es nicht mit dem Kopf, sondern hört es tatsächlich mit dem Herzen, mit diesem inneren Widerstand. Lasst mal diesen Wächter Jesus hören. Jesus möchte zu dir sprechen, Wächter. Und Jesus sagt, gut, dass du da bist. Danke, dass du dich meldest. Du setzt alles daran, das Herz vor Enttäuschung zu schützen. Vielen Dank. Für diesen Schutz habe ich dich geschaffen, sagt Jesus zu dir, Wächter. Für diesen Schutz habe ich dich geschaffen, dass du nicht auf leere Worte hereinfällst. Dafür habe ich dich Wächter geschaffen, sagt Jesus. Dass du dich nicht in Hoffnungen reinsteigerst, die trügerisch sind. Dafür habe ich dich geschaffen, sagt Jesus. Dass du echte Liebe von gefährlicher Nähe unterscheidest. Dafür habe ich dich geschaffen, sagt Jesus. Und deswegen bist du ein wichtiger Anteil des Herzenswächter. Du gehörst dazu. Und Jesus spricht zu dir, Wächter, es tut mir leid, dass du ganz alleine versuchen musstest, den Schmerz zu bewältigen. Und du hast es tapfer versucht, alleine zurechtzukommen. Und du hast mit aller deiner Kraft versucht, das Herz zu schützen. Aber vielleicht bist du jetzt erschöpft. Oder müde. Vielleicht bist du einsam, Wächter. Denn dafür, dass du versucht hast zu schützen, bist du nicht geliebt worden, wenn du ins Bewusstsein kamst. Dann hast du den Namen Sünde umgehängt bekommen oder Unglaube. Wo du warst der Störenfried, der die Harmonie getrübt hat. Und Jesus sagt zu dir, ja, du bist noch getrennt von mir, aber Wächter, du bist zur Beziehung mit mir geschaffen. Und es tut mir leid, dass du mir, dem wahren Jesus, noch nicht begegnet bist. Der Kopf hat verhindert, dass du gehört worden bist. Denn das bewusste Denken kennt mich, Jesus, und weiß viel über mich. Und ich freue mich über diese wunderbare Beziehung, die ich mit dem bewussten Denken habe. Aber du, Wächter, hast dabei gar keine Chance bekommen, mich selber kennenzulernen. Weil deine Bedenken und Einwände nicht willkommen waren. Und deswegen kennst du, Wächter, aufgrund der Erfahrungen deines Lebens nur Bilder von mir, die nicht wirklich zutreffen. Du denkst, dass ich zu schwach wäre, um dir wirklich zu helfen? Oder du denkst vielleicht, dass ich Forderungen an dich stelle, ehe ich dich lieben würde? Oder du denkst vielleicht, dass ich kritisch und ablehnend auf dich schaue, weil du ja so misstrauisch bist? Aber Jesus spricht zu dir, Wächter, ich werde dich nicht brechen und ich werde dich nicht überrennen, denn ich liebe dich. Jesus sagt, Wächter, ich liebe dich. Ich halte deine kritischen Fragen aus und ich beantworte sie nicht mit Erklärungen, sondern ich will dir neue Erfahrungen schenken. Und Jesus spricht zu dir, Wächter, wenn du möchtest, würde ich mich dir gerne zeigen, wie ich wirklich bin. Ich werde dir nicht zu nahe treten. Du darfst so viel Abstand halten, wie es für dich sich gut anfühlt. Aber ich würde mich freuen, sagt Jesus, wenn du mich anschaust. Möchtest du dich mir zuwenden und mich anschauen? Jesus, wir kommen alle mit unseren Wächtern vor dich. Und wir beten, dass du dich uns so zeigst, wie wir dich jetzt wahrnehmen können. Wir beten um eine neue Erfahrung, um eine eigene Begegnung, die dieser Wächter mit dir machen darf. Vielleicht hat der eine oder andere von euch jetzt tatsächlich eine überraschende Erfahrung gemacht, wenn dieser innere Widerstand Jesus anschaut. Würde mich zu sehr interessieren, aber ich glaube, es ist so persönlich, ich frage jetzt nicht ins Plenum. Aber wer mir nachher erzählen möchte, der würde mich sehr freuen. Aber ich denke, manche von euch haben dann zwar ein Jesusbild vor Augen gehabt, aber irgendwie war das so ein zweidimensionaler Jesus, nicht wirklich rund und lebendig, vielleicht ein bisschen nebelig, vielleicht eher wie eine Comicfigur. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Jesus vor allem als Konzept kennen, aber der Wächter ihn nicht als reale Person kennt. Manchmal ist auch so, dass die menschliche Gestalt, Jesus in menschlicher Gestalt, zu stark verfärbt ist durch unsere Erfahrungen mit Menschen. Und dann ist ein Jesus in menschlicher Gestalt für uns nicht unbedingt eine positive Gestalt. Vielleicht ist er schwächlich, vielleicht ist er distanziert. Es ist dann nicht der wahre Jesus, sondern unser Bild vom Menschen. Und das identifizieren wir mit Jesus. Was dann helfen könnte, ist, wenn du in einer stillen Minute mal betest, Jesus, zeig dich mir in einer anderen Gestalt, sodass ich besser sehen kann, wie du wirklich bist. In manchen zeigt sich Jesus dann als Löwe, der Löwe aus dem Stamme Juda. Manchen zeigt er sich als eine Taube, kraftvoll. Eine Freundin von mir fliegt mit dieser Taube. Was auch immer es ist, vielleicht gibt Jesus dir ein anderes Bild für sich, das stärker das ausdrückt, was du im Moment fassen kannst, bis dein Herz heiler wird und Jesus in Menschengestalt sehen kann. Und der eine oder andere hat vielleicht diesen inneren Widerstand, diesen Wächter wahrgenommen und war erstaunt, ihn in sich zu finden. Und als Jesus dich eingeladen hat, dich ihm zuzuwenden und ihn anzuschauen, hast du dich umgedreht und hast geschaut und da war keiner. Da hat ein Wächter das gesehen, was er erwartet. Er erwartet, da ist keiner, ich bin ganz alleine. Und es ist wichtig, das ernst zu nehmen, dass unser Herz, Teile unseres Herzens glauben, ich bin ganz alleine. Das dürfen wir nicht fromm beiseite schieben, das müssen wir auch nicht als Sünde bekennen, sondern müssen wir Jesus bitten, dass er uns heilt. Und manchmal ist es da hilfreich, wenn wir Jesus bitten, zeig dich mir erstmal von ferne. So als Gestalt am Horizont. Und dann kann dein Wächter einladen, ihn Schritt für Schritt näher zu kommen. Und dann hat in diesem Prozess dein Herz sozusagen Zeit, wahrzunehmen, dass da doch einer ist. Dein Herz lernt langsam eine andere Erfahrung zuzulassen. Und da brauchen wir manchmal Zeit dafür. Denn wenn der Wächter überzeugt war, da ist keiner, ich muss mich um mich selber kümmern, dann tut er sich erstmal schwer wahrzunehmen, dass da jemand ist, der helfen möchte. Wenn du so einen schwächlichen Jesus gesehen hast oder wenn du gar nichts gesehen hast, dann heißt es nicht, dass Jesus fern ist von dir. Sondern heißt es, dass da noch ein Weg ist. Du hast erstmal den Zeh in diesen Strom der Heilung gesteckt und der Zeh ist im Moment noch taub. Aber der Strom ist da und du kannst Stück für Stück weiter hineingehen. Wir haben es vorhin gesungen, dass sich Kopf und Herz vereint. Das ist das, was Jesus für uns möchte. Und deswegen schließe ich jetzt nochmal mit einem Vers aus dem Gebet, das Paulus im Epheserbrief schreibt. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Amen.